7. August 2004, spätabends. Ein warmer Sommerabend im französischen Saint-Savon. Auf dem Anwesen des Präsidenten des örtlichen Rugby-Clubs feiern etwa 60 Menschen, ausgelassen, ein geselliges Beisammensein zu Ehren der Junioren des Vereins. Mitten in die gute Stimmung platzt ein Mann herein, der eine Dreiviertelstunde zuvor noch von der Party rausgeworfen worden war. Doch jetzt kommt er zurück, stark alkoholisiert, und in seinem Hosenbund steckt eine 357er Magnum. Er bahnt sich den Weg zu einem Tisch, an dem sich seine Ehefrau angeregt unterhält. Als sie ihn erblickt, zuckt sie zusammen. Er schnauzt sie an, sie diskutieren, und dann zieht er die Pistole. Der Mann, der hier eben seine Frau erschossen hat, ist Marc Cessillon, einst ein Rugby-Superstar in Frankreich.
Er war der Kapitän der Leader, quasi ein Gott und für seine Mannschaft einfach unverzichtbar.
Was war vorgefallen und wieso glaubten Cessillons Weggefährten ernsthaft?
Das war eine tolle Familie.
Doch der schöne Schein trug und eigentlich wussten das auch alle, nur sie schwiegen. Aber warum? Und wie konnte der einst gefeierte Kapitän der französischen Nationalmannschaft zu einem kaltblütigen Mörder werden?
Er beschuldigte alle, ihn verlassen zu haben. Am schmerzhaftesten aber war für ihn, dass sein Ruhm verblasste.
Ein Mord, der aber noch weitere Fragen aufwirft. Wer trägt die Verantwortung, wenn die Helden nach dem Applaus zerbrechen? Wenn psychische Krisen verdrängt, Hilferufe überhört werden und die Gesellschaft den Täter statt der Opfer in den Mittelpunkt stellt?
Man nimmt sich, was man will,
wilde Gerüchte
entstanden.
Davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus und heute ermittle ich im Tatort Sport im Fall Marc Cessillon. Dieser Fall, der geht richtig tief unter die Haut und er vereint alles, was diese Podcast-Serie hier ausmacht. Es geht um den Ruhm eines Spitzensportlers, dessen Absturz in Gewalt und die blinden Flecken eines Systems, das viel zu lange weggesehen hat. Wir erzählen heute die Geschichte eines gefeierten Rugby-Helden, der seine Frau brutal ermordete, und die Geschichte des gesellschaftlichen Umgangs damit. Die Verniedlichung dieses Mordes als Verbrechen aus Leidenschaft. Dabei war es ganz klar ein Femizid. Und genau darüber müssen wir reden. Wie schon im Fall Bruno Fernandes in dieser Serie oder im Fall von Baby Lee Jagels. Und wir müssen die Frage stellen, hatte der Rugby-Sport selbst vielleicht auch eine Mitschuld? Es gibt da so ein paar Parallelen dann auch zum Footballstar Aaron Hernandez, Stichwort Kopfverletzung. Denn wer im Rugby oder American Football aktiv ist, der läuft Gefahr, neurologische Langzeitschäden davon zu tragen. Und das könnte vielleicht auch bei Marc Cessillon der Fall gewesen sein. Aber der Reihe nach. Erstmal müssen wir unsere Hauptperson natürlich vorstellen. Marc Cessillon wurde am 30. Juli 1959 geboren und verkörperte fast zwei Jahrzehnte lang das französische Rugby. Er gehörte in den 80ern und frühen 90ern zu den herausragenden Spielern der Grand Nation. 46 Mal trug er das Trikot der Nationalmannschaft, war in vielen davon sogar ihr Kapitän, und sein Mitspieler Pascal Ondars, der erinnert sich in einer Doku der L'Équipe an ihn.
Il a été un type très puissant.
Ein starker Spieler auf rechts, sehr schnell. Der hatte alles, was ein moderner Rugby-Spieler brauchte.
Cessillon war ein Vorbild auf dem Platz wegen seiner sportlichen Leistung, aber auch darüber hinaus, denn er verkörperte scheinbar auch die richtigen Ideale, und das machte ihn in Frankreich zu einer Symbolfigur für Männlichkeit, Disziplin und Ehre.
Er war der Kapitän der Leader, quasi ein Gott und für seine Mannschaft einfach unverzichtbar.
Rugby, das war in Frankreich damals, aber ist es in Teilen auch heute noch, einfach mehr als ein Sport. In Regionen wie Isère, also der Region, aus der Cessillon stammte, ist Rugby Identität, Mythos und die Teams sehr oft eingeschworene Männerbünde. Cessillon, der spielte in seiner Karriere fast ausschließlich dort für CS Bourgeois Jalli, ein Verein, der in Frankreich als Kaderschmiede galt und gilt. Und dort wurde er von den eigenen Fans schon ziemlich früh wie ein Halbgott verehrt. Und er sah auch aus wie einer. 1,90 groß, 110 Kilogramm Kampfgewicht, natürlich vor allem Muskelmasse. Und das waren beste Voraussetzungen für seinen Sport. Das erklärt hier nochmal sein Weggefährte Ondas.
Mir war es immer lieber, mit ihm als gegen ihn zu spielen.
Verständlich, denn Sessignon, der setzte seine körperlichen Vorzüge kompromisslos und robust ein. Aber, das muss man auch hervorheben, er zeichnete sich auch durch ziemlich große Spielintelligenz aus. Sessignon war also ein Star in einem Sport für Männer, für harte Männer, die sich keine Schwäche erlauben durften. Verletzungen wurden mit Schweigen, zusammengebissenen Zähnen und Schmerzmitteln ertragen. Viel geredet wurde im Rugby nicht und viel geredet hat auch Sessignon nicht, vor allen Dingen nicht über Schmerzen, erzählt sein Nationalmannschaftskollege Philippe Benetton im Interview mit L'Équipe.
C'était pas un leader de discours.
Er führte das Team nicht mit vielen Worten. Er sprach generell wenig. Am besten konnte er sich mit dem Ball ausdrücken.
Sessignon, also kein Mann großer Worte, niemand, der über Gefühle sprach, sondern jemand, der seine Maskulinität wie eine Rüstung trug. Auf dem Platz, bei den Kollegen, aber auch neben dem Platz im Privatleben. Schon mit 17 hatte er seine spätere Frau Chantal kennengelernt. Die war damals etwa in seinem Alter. 1980 haben sie dann geheiratet. Die erste Tochter, Angélique, war da schon unterwegs. Die zweite, Céline, die folgte später. Und Chantal unterstützte Marks Karriere selbstlos, passte sich dem damaligen Rollenbild im ländlichen konservativen Milieu Frankreichs an. Und in dem ist der Rugby-Sport ziemlich tief verwurzelt. Sie zog die Kinder groß, hielt das Zuhause zusammen, hielt ihm den Rücken frei. Chantal blieb im Schatten, während Marc glänzen konnte und vor allen Dingen damit Marc glänzen konnte. So war die traditionelle Aufteilung damals übrigens nicht nur in Frankreich. Die Familie Sessignon erfüllte also das traditionelle Rollenbild und transportierte es nach außen. Kein Wunder, dass sein Kumpel Ondas zu diesem Urteil kam.
Das war eine tolle Familie.
Tja, das mag von außen vielleicht so ausgesehen haben, aber tatsächlich waren sie alles andere als das. Denn schon während Sessions aktiver Sportlerkarriere galt das eigentlich nicht. Denn während er als gefeierter Kapitän auf Länderspielreisen zum Beispiel ging, kostete er dann natürlich auch die Früchte seiner Prominenz weidlich aus. Sessignon war untreu und seine Affären in Bourgeon ein offenes, aber auch ein gesellschaftlich offenbar total akzeptiertes Geheimnis. Er hatte sogar ein uneheliches Kind mit einer Lehrerin im Ort und die war gleichzeitig und trotz allem eine enge Freundin seiner Frau Chantal. Während er sich aber seine Seitensprünge regelmäßig erlaubte, war er gleichzeitig auch noch krankhaft eifersüchtig, was Chantal betraf. Er kontrollierte, er schikanierte sie, wo es nur ging, und diese Doppelmoral, männliche Dominanz nach außen, emotionale Instabilität aber nach innen, wagte damals niemand zu hinterfragen. Zum einen, weil es in der patriarchalen französischen Gesellschaft damals noch weitgehend akzeptiert war, dass Männer eben Affären hatten, gerne auch mehrere. Und außerdem, wer hätte es denn gewagt, diesen sportlichen Halbgott zu kritisieren? Doch dann kam 1999 das Karriereende mit 40 Jahren. Sessignon wurde Trainer eines kleinen Zweitligisten, blieb da aber ohne echten Erfolg. Der einst als Star gefeierte Spieler, nachdem eine Tribüne im Heimstadion seines Clubs benannt worden war, der einen Verdienstorden seines Landes umgehängt bekommen hatte, der als sportlicher Held permanent in den Medien war, wurde mehr und mehr uninteressant. Und dadurch verlor er natürlich an Einfluss, an Status, aber irgendwo auch den Sinn seines Lebens. Der Alltag holte ihn ein Alltag, in dem er nichts mit sich anzufangen wusste. Der Profisport hatte seinem Leben noch Struktur gegeben, doch die fehlte nun im sportlichen Ruhestand und ohne eine neue Aufgabe tat sich eine gähnende Leere auf. Und das ist ein Problem, das viele Sportprofis nach der Karriere kennen. Ihr Sport, das tägliche Training, hatte ihr Leben bestimmt, ihnen kaum Zeit für was anderes gelassen, aber ihrem Tag auch Struktur gegeben. Etwas, das nach dem Karriereende dann plötzlich fehlt. Im sportlichen Ruhestand sind sie alle auf sich alleine gestellt.
Als Spieler wurde er extrem beschützt, wurde geführt. Viel war vorgegeben. Aber dadurch hatte er auch nie gelernt, selbst Entscheidungen zu treffen oder Verantwortungen für sich zu übernehmen.
Das erklärt der Psychologe Pierre Lamotte in der L'Équipe Doku. Sessignon war ein Leader auf dem Platz, aber neben dem Platz weitgehend orientierungslos. Da fand er sich plötzlich in einem sagen wir es, Vakuum wieder, ohne die nötige Unterstützung und ohne wirklich auf die Zeit nach dem Sport vorbereitet gewesen zu sein. Weder die Verbände noch die Vereine, die fühlen sich nämlich zuständig, die Sportler auf die Zeit nach der Karriere vorzubereiten, auf den Moment, wo der Sport ihnen nicht mehr die Entscheidung abnimmt, wie sie ihren Tag verbringen, auf den Moment, an dem sie aber auch aus dem Interesse der Öffentlichkeit fallen. Kein Mentoring, keine psychologische Betreuung, keine Perspektivplanung. Sportler wie Cessillon werden nach ihrer Karriere nicht aufgefangen, sondern einfach erstmal sich selbst überlassen. Und das ist eine Situation, mit der viele Ex-Sportler überhaupt nicht umgehen können. Sie erkranken psychisch und oder sie verfallen in Süchte. Und andere Sportarten kennen diese Brüche auch. Aber der Rugby-Sport, der tut sich besonders schwer mit diesem Thema. Sich Hilfe zu suchen gilt hier nämlich als Schwäche, über Probleme zu reden als Weinerlichkeit. Solange du funktionierst, da wirst du gefeiert. Wenn du aber nicht mehr funktionierst, bist du weg und drohst dann eben in Perspektivlosigkeit abzurutschen, wie eben Cessillon. Und das war Ende der 90er, Anfang der 2000er noch ein viel größeres Problem als vielleicht aktuell, wo sich dann doch ein bisschen was in die positive Richtung getan hat. Aber wir wollen an dieser Stelle nicht so klingen, als würden wir dem Rugby-Sport hier eine Mitschuld an Cessillons späterer Eskalation geben. Dafür, dass er eben zum Mörder wurde. Dafür trägt er natürlich letztlich ganz alleine die Schuld. Das sagt auch Pascal Robert, eine Journalistin von Le Monde.
Er beschuldigte alle, ihn verlassen zu haben. Am schmerzhaftesten aber war für ihn, dass sein Ruhm verblasste.
Und das verstärkte seine Perspektivlosigkeit natürlich nochmal beträchtlich. Cessillon versuchte, diese Perspektivlosigkeit auf seine Art zu bekämpfen. Er trank zu viel und zu oft. Er verfiel in Depressionen und trank dann noch mehr. Und das war ein Teufelskreis mit entsprechenden Auswirkungen. Cessillon verbrachte die Nächte immer häufiger in Ausnüchterungszellen oder in fremden Betten. Und natürlich sprach man im Ort darüber, aber zunächst nur ganz leise.
Man wusste, dass er ein Alkoholproblem hatte, dass er gewalttätig sein konnte.
So wird der Journalist Ludovic Ninet zitiert. Eine Intervention, Fehlanzeige, ein Netzwerk, das ihn auffing, eben, wie gesagt, nicht vorhanden. Stattdessen Schweigen, Duldung, Wegsehen. Denn wer wollte schon den Mythos Cessillon beschädigen? Aber je länger seine sportlichen Heldentaten zurücklagen, desto lauter wurden dann auch die kritischen Stimmen. Cessillon war längst kein Vorbild mehr, denn er war meist nicht nur betrunken, sondern wurde auch übergriffig, gewalttätig. Nicht nur, aber vor allem seiner Frau gegenüber, erzählt deren Anwalt bei Tele Grenoble.
Son épouse, mais qu'il maltraitait, que ce soit verbalement.
Er hat seine Frau misshandelt, auch verbal. Es gibt unerträgliche Nachrichten auf ihrem Anrufbeantworter. Er betrog sie, erlaubte sich Dinge, die er ihr nicht hätte durchgehen lassen.
Donc il se permettait des choses que elle ne se permettait pas.
Regelmäßig schlug er sie, er zwang sie zum Sex und sie ertrug das alles jahrelang. Aus reiner Liebe wahrscheinlich eher nicht, eher aus gesellschaftlichem Druck wegen des Stigmas, das eine gescheiterte Ehe im konservativen Umfeld bedeutet hätte und für ihre zwei Töchter und mit Sicherheit auch aus Angst vor ihrem immer gewalttätiger werdenden Ehemann. Eine Angst, die leider begründet war, wie sich dann im Sommer 2004 herausstellen sollte. In den Monaten zuvor hatte sich bei Chantal nämlich etwas verändert. Sie hatte sich verändert, war dabei, ihre Angst vor ihrem Mann, ihr freudloses Leben mehr und mehr abzulegen. Sie hatte sich einen Job gesucht, kam dadurch raus, öffnete sich mehr und mehr der Welt, natürlich sehr zu Marks Missfallen, der trotz seines Absturzes ihre Veränderung natürlich bemerkt hatte, erklärt der Psychologe.
C'est la prise de conscience à travers la menace du départ de sa femme et à travers effectivement son émancipation. Elle cesse d'être au garde à vous.
Ihm wurde bewusst, dass seine Frau ihn verlassen wollte. Sie emanzipierte sich, kümmerte sich nicht mehr um ihn, den einst großen Mann. Das fiel ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen und er fühlte sich hilflos.
Et tout d'un coup, c'est ah. C'est à ce moment-là, il se retrouve désemparé, je crois.
Tja, und dann kam es zum Äußersten. Kurz nachdem Chantal den Mut aufgebracht hatte, einen Scheidungsanwalt zu konsultieren, um ihrem Martyrium zu entfliehen, war für Marc Cessillon in diesem Moment klar, das dürfe auf keinen Fall geschehen. Chantals Anwalt erklärte später in einer Dokumentation von Tele Grenoble das hier.
Er wollte keinen weiteren Autoritätsverlust erleiden. Er hatte schon seine Rugby-Welt verloren und jetzt auch noch seine Frau.
Sein Status als Herrscher über Familie, Frau und Heim dürfe keinesfalls verloren gehen. Tja, und somit war die Eskalation eigentlich nur noch eine Frage der Zeit.
Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
I have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel-1-Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Gekränkte Eitelkeit, ein patriarchales Weltbild sind das eine. Alkoholmissbrauch und damit einhergehende Enthemmung und der Verlust der Impulskontrolle das andere. Aber könnte diese immer mehr fehlende Impulskontrolle bei Marc Cessignon vielleicht noch eine Ursache haben? Ich gebe zu, untersucht wurde das nie. Einen wirklich hieb- und stichfesten Beweis gibt es nicht, aber natürlich Indizien, die man zumindest mal zu einer Hypothese zusammenfügen kann. Denn die Parallele zu anderen Fällen legen nahe, dass diese Möglichkeit nicht ignoriert werden sollte. Also Rugby ist ein Kontaktsport, bei dem es immer wieder auch zu Kopfstößen, harten Kollisionen mit dem Kopf kommen kann. Und auch in der Praxis kommt, besonders natürlich auf der Position, die Cessignon spielte, in der sogenannten Backrow. Und mittlerweile existieren zahlreiche Studien, die auf das ziemlich hohe Risiko hinweisen, die wiederholte Hirntraumata mit sich bringen. Im Extremfall können sie zu CTE führen, also der chronisch traumatischen Enzephalopathie. So nennt die Medizin eine degenerative Gehirnerkrankung, ausgelöst durch regelmäßige wiederholte Schläge gegen den Kopf. Und CTE äußert sich bei Betroffenen in erhöhter Aggressivität, in Depressionen, Angstzuständen und allgemein Persönlichkeitsveränderungen. In Symptomen also, die ja auch allesamt bei Cessignon auffielen. Wenn ihr mehr über CTE erfahren wollt, hört doch hier bei Tatort Sport mal in den Fall des American Football Spielers Aaron Hernandez rein. Dem haben wir eine eigene Folge gewidmet. Ja, und auch im Rugby mehren sich die Fälle, in denen Profis über Gesundheitsschäden berichten. 2020 konnte sich der Engländer Steve Thompson, Rugby-Weltmeister von 2003, in einer TV-Dokumentation plötzlich nicht mehr an die Namen seiner drei Kinder erinnern. Im selben Jahr erhob er mit über 300 weiteren ehemaligen Rugby-Spielern Klage gegen den englischen und walisischen Rugby-Verband sowie den Weltverband World Rugby. Der Vorwurf, die Spieler seien nicht ausreichend vor den Risiken von Gehirnerschütterung geschützt worden. Ein Urteil in diesem Fall steht noch aus. Aber erst vor wenigen Wochen ging Frankreichs Superstar Sébastien Chabal an die Öffentlichkeit. Ein Rugbyspieler, der für seine kompromisslose, teils sogar brutale Spielweise bekannt war, der ohne Rücksicht auf seine Gegner und offenbar auch seine eigene Gesundheit agierte.
Et c'est vrai que j'ai aucun souvenir. Mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Mais je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécu.
Ich erinnere mich an keine einzige Sekunde eines Rugby-Spiels, das ich gespielt habe. Ich kann mich an keins meiner 62 Länderspiele erinnern.
Mais je suis très je pense que c'est pas moi. Alors ça m'a rassuré parce que j'ai croisé un copain.
Das gestand der 47-Jährige in einem Interview und darüber hinaus beklagte auch, sich nicht nur nicht mehr an seine sportlichen Heldentaten zu erinnern, sondern auch viele einschneidende private Erlebnisse schlicht vergessen zu haben, sogar die Geburt seiner Tochter.
Ich erinnere mich an zwei, drei Begebenheiten aus der Kindheit.
Und Cessignon? Schwer vorstellbar, dass es bei ihm anders war, aber für ihn gibt es keine Diagnose. Wir wissen von ihm nur gesichert, dass er zunehmend unter immer schwereren Stimmungsschwankungen litt, dass er schwere depressive Phasen hatte und Aussetzer und dann sogar einen völligen Kontrollverlust erlitt. Und zudem kam es dann am 7. August 2004 auf der eingangs schon erwähnten Gartenparty. Warmer Sommerabend im ländlichen Südosten Frankreichs, in der Nähe von Bourgogne-Jallieu, auf dem Anwesen der Familie Begui. Da feierte man, es ist Saisonabschluss. Rugbyspieler, Vereinsverantwortliche, Familien, Freunde, etwa 60 Menschen insgesamt, sind versammelt im weißen Festzelt, das einen großen Teil des Gartens einnimmt. In der Luft liegt Musik, Grillduft, Lachen, typisch Rugby eben, es geht laut und herzlich zu und auch ein bisschen derb. Chantal Cézillon ist pünktlich da. Die anderen Gäste beschreiben sie später als wie immer freundlich, aber zurückhaltend. Ihr Mann, Marc Cézillon, der lässt sich aber Zeit. Erst gegen 23 Uhr erscheint er und ist schon sichtlich betrunken. Und mit einem Mal kippt die Stimmung. Die Augenzeugen berichten später, dass er sofort ausfallen wird. Angeblich schlägt er sogar der Gastgeberin ins Gesicht. Marc Cézillon fliegt raus und Chantal weigert sich, mit ihm nach Hause zu gehen. Sie will bleiben und so verschwindet er zunächst mal allein wieder in die Dunkelheit. Kollektives Durchatmen bei der betroffenen Gästeschar. Niemand rechnet in diesem Moment damit, dass er zurückkommen könnte. Aber, erklärt ihre Anwältin bei Tele Grenoble,
dass er rausflog und sie blieb, war ein Affront. Für ihn nicht hinnehmbar, denn er war der Star. Er hätte bleiben müssen, nicht Chantal. Er merkte, dass sich was verschoben hatte, wusste, dass sie ihn verlassen wollte. Außerdem war er sicher, dass sie einen Liebhaber hatte.
Eine knappe Stunde später sieht Alexandre, der Sohn der Biggies, aus dem Badezimmerfenster plötzlich einen Schatten in der Einfahrt. Er erkennt Marc Cézillon und der hat eine Waffe, eine 357er Magnum, im Hosenbund stecken. Alexandre rennt sofort los, will die Gäste warnen, doch es ist zu spät. Cézillon ist schneller. Er geht geradewegs durch das Festzelt unter dem Vorwand, dass er sich nur noch von ein paar Freunden verabschieden wollte, tritt er an den Tisch, an dem auch Chantal sitzt. Cézillon baut sich vor ihr auf und schnauzt sie an. Los, komm jetzt mit mir nach Hause. Doch sie weigert sich, sie widersetzt sich. Die Frau, die bisher immer alles über sich hat ergehen lassen, die, wenn er irgendwo besoffen randaliert hatte, später hinging und den Schaden beglich, die seine Affären übersah, letztlich immer vor ihm eingeknickt war, sie machte jetzt ihren Standpunkt klar und behauptete ihn.
Non, tu peux toujours courir. Enfin, c'est à peu près la réflexion qu'elle va lui faire. C'est hors de question, je rentre pas avec toi. Moi, je reste et je m'amuse. Et toi, tu peux.
Nein, ich bleibe hier, habe Spaß und du gehst. Und das war dann wohl der ultimative Affront gegen ihn, der einfach unerträglich war.
Et puis, il dit, bah là, maintenant, tu viens. Non, toujours pas. Bon, il tient.
Cézillon zieht seine Waffe, feuert 4 Schüsse ab in Arm, Brust und Kopf. Chantal sackt zusammen. Die Gäste schreien, einige versuchen ihn aufzuhalten, einer wirft sogar einen Betonblock. Keine Wirkung. Erst als mehrere Männer sich auf ihn stürzen, können sie ihn fesseln. Mit einem Verlängerungskabel an einen Gartenstuhl. Als die Polizei eintrifft, sitzt er immer noch dort. Riesig, wirrredend, sturzbetrunken. Und er fragt nach seiner Frau. Dabei liegt sie nur ein paar Meter weiter entfernt, regungslos und tot. Bei Cézillon wurde ein Blutalkoholspiegel von 2,61 bis 3,12 Promille festgestellt. Am nächsten Tag erinnert er sich an gar nichts mehr. Aber vor Gericht beteuert er später, er habe Chantal geliebt, sie aber verloren geglaubt. Cézillons Anwalt sprach vor Gericht deshalb auch von einem Verbrechen aus Leidenschaft. Er versuchte, den Mord als Verzweiflungsakt eines gebrochenen Mannes darzustellen. Und er hatte damit sogar gewissen Erfolg. Denn das Gericht folgte letztlich in gewisser Hinsicht dieser Darstellung und reduzierte Cézillons Strafe von ursprünglich 20 Jahren in der Berufungsverhandlung auf 14 Jahre Haft. Problematisch, wie nicht nur ich finde, denn der Mord an Chantal Cézillon war ja nun kein tragischer Unfall, kein spontaner Ausbruch eines verzweifelten Mannes, sondern eigentlich nur die tödliche Zuspitzung einer Gewaltspirale auf ganz vielen Ebenen. Mit Ursachen, die lange bekannt waren, über die allerdings geschwiegen wurde. Schon der Begriff führt irgendwo in die Irre. Der Begriff suggeriert ja, dass das Verbrechen als Folge überkochender Gefühle, als Kurzschluss des Herzens begangen wurde. Das wollte der Anwalt bezwecken. Er wollte Cézillon als einen armen Kerl darstellen, als einen Mann, der betrunken am Ende von Gefühlen überwältigt wurde. Genau hier liegt auch ein Skandal, denn Verbrechen aus Leidenschaft klingt nach tragischer Liebe und nicht nach dem Höhepunkt und finalen Akt von struktureller und größtenteils ja auch sexistischer Gewalt. Das war ein Femizid. Dieses Wort ist aber erst seit 2019 fest im französischen Sprachgebrauch verankert, mit einer klaren Definition. Mord an einer Frau, weil sie eine Frau ist, weil ein Mann den Verlust der Kontrolle über seine Partnerin nicht ertragen kann. Dass es so lange dauerte, bis diese Perspektive sich auch medial durchsetzte, zeigt, das System schützte Jahrzehnte, Jahrhunderte lang die Täter mehr als die Opfer. Und das zeigte sich damals auch in der Berichterstattung. Die hatte den Täter Marc thematisiert, aber eben kaum das Opfer Chantal. Erst der Journalist Ludovic Ninet änderte das, fast 20 Jahre später. Er schrieb ein Buch, das den Fokus konsequent auf Chantal legte, auf die Frau also, die ermordet wurde und ihr posthum wenigstens eine Stimme gab. Denn Chantal, die hatte versucht, sich zu emanzipieren. Sie hatte sich weitergebildet, hatte für ein eigenes Einkommen gesorgt, einen Sekretariatsjob im medizinischen Bereich angefangen und den Mut aufgebracht, sich immer weiter von diesem toxischen Umfeld zu distanzieren, in dem sie gefangen war. Diesem Umfeld, das geschwiegen hatte, während ihr Mann sie nach Strich und Faden misshandelte, sie betrogen, genötigt und geschlagen hatte. Denn der Schutzraum, den die Ikone Marc Cessillon genoss, war groß. Wir haben das Zitat seines Mitspielers noch im Ohr.
Er war der Kapitän der Leader, quasi ein Gott und für seine Mannschaft einfach unverzichtbar.
Ein Star, über den man keine schlechten Worte verlor, selbst wenn er betrunken in der Ausnüchterungszelle landete, Affären hatte, seine Frau erniedrigte. Der Sport, das Umfeld, die Stadt, alle hatten weggesehen und taten es übrigens auch nach dem Urteil gegen Cessillon weiter. Wie dieses Zitat eines Rugby-Kollegen belegt.
Er ist ein Mensch, der nur einen Fehler gemacht hat.
Und auch später galt die Aufmerksamkeit weiter eigentlich nur ihm. Was machte er im Gefängnis? Was machte er, nachdem er 2011 wegen guter Führung schon auf Bewährung entlassen worden war? Selbst als er seine Töchter später verklagte, weil sie angeblich sein Vermögen während der Haftzeit schlecht verwaltet hätten, war der Täter der tragische Held. Das Opfer dagegen nur die Randnotiz. Cessillons Tat ist kein Einzelfall. Sie ist nur ein Beispiel für eskalierende strukturelle Gewalt in einer Gesellschaft bzw. einem Milieu, in dem die Frau als Besitz gesehen wurde und der Mann als Herrscher. Und in diesem Milieu gilt, wer diese Rangfolge in Frage stellt, riskiert, Gewalt zu erleben, psychisch, physisch und vor allem auch tödlich. Laut einer offiziellen Statistik des französischen Innenministeriums stirbt auch heute noch alle 3 Tage eine Frau durch die Hand eines Partners oder Ex-Partners. Femizid ist Realität und gravierendes Problem, auch heute noch und übrigens nicht nur in Frankreich, wie andere bei uns hier behandelte Fälle ja auch zeigen. Der Fall Cessillon ist ein Spiegel dafür, wie lange es dauerte, dieses Problem überhaupt mal zu benennen. Aber der Fall Cessillon ist auch ein Mahnmal. Cessillon war ein Mann, den viele für einen Helden hielten, stark diszipliniert, ein Vorbild. Und doch ein Mann, der am Ende zum Täter wurde, weil er nicht gelernt hat, mit dem Ende seiner Karriere umzugehen, weil er sich selbst nicht hinterfragt hat und weil auch niemand sonst es getan hat. Kein Verband, kein Verein, kein Umfeld. Stattdessen gab es nur Wegsehen, Schweigen und Verharmlosen. Und auch, als die Gewalt längst da war. Und Chantal? Sie blieb allein mit ihrer Angst und am Ende mit einem Mann, der sich das nahm, was er nicht verlieren wollte, seine Kontrolle über sie. Das hier war kein Verbrechen aus Leidenschaft, das war ein Femizid, das müssen wir zum Ende nochmal ganz genau sagen. Und die tödliche Zuspitzung einer Gewaltspirale, die viel zu lange ignoriert wurde. Und genau das muss uns zu denken geben. Wie gehen wir mit unseren Helden um, wenn sie nicht mehr glänzen? Und wie oft noch werden wir Täter entschuldigen, nur weil sie mal ganz oben waren?
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.